Da war das Fritzle. Fritzle saß auf einer Bank bei der Bushaltestelle und hatte ein Buch und hat aus dem Buch gelesen und dann, boah, oh, was? Und nebendran saß ein älterer Mann, gesetzt, und er fragte dann, hey, was liest du denn da? Da sagt Fritzle, ja, das muss ich mal lesen. Da steht drin, das Volk Israel ist durch ein Meer gezogen. Das gibt's doch nicht, das ist doch ein Wunder. Da sagt der ältere Mann, ja, weißt du, also, das war nicht wirklich ein Meer, das war vielleicht so bis zu den Knöcheln oder bis zu den Knien, aber das war eher so ein seichtes Gewässer. Hans Fritzle, dann ist das Wunder ja mindestens genauso groß, dass die ganze ägyptische Armee in einem knietiefen Wasser alle ersoffen sind. So, jeder kennt den Spruch, aus einer Mücke einen Elefanten machen. Ja, da wird aus etwas, was eigentlich minim ist, wird dann etwas Riesiges aufgebauscht. Und natürlich, je öfter es erzählt wird, umso größer wird es. So, das ist im Prinzip die Logik hinter der ganzen Geschichte, hinter dem Spruch, dass man aus einer Mücke einen Elefanten macht oder gemacht hat. Wir wollen uns heute bei dem Thema Glaube und Denken mit dem Thema biblische Wunder, gut aufgebauschte Mücken befassen. Und ich habe heute sage und schreibe wieder mal Punkte, und zwar 5. Und zwar die Bedeutung der biblischen Wunder, was sind Wunder, die Mücke und der Elefant, Nichtreduzierbarkeit der Wunder und neutestamentliche Sicht auf Wunder. Das sind kurze Punkte. Die Evelyn hat schon gesagt, ja, jetzt kannst du nochmal so richtig ableben da vorne, weil da bist du dann, da kann sich die Gemeinde dann hinterher erholen. Aber ich habe mir vorgenommen, es nicht so lang zu machen. Ich will ja, dass ihr mich in guter Erinnerung habt. Also, kommen wir zum ersten Punkt. Die Bedeutung der biblischen Wunder. Sind die biblischen Wunder dem Menschen des 21. Jahrhunderts wirklich noch vermittelbar, zumutbar? Kann man noch erwarten, dass der Mensch des 21. Jahrhunderts glaubt, dass die tatsächlich durchs Schilfmeer oder durchs Rote Meer durchgezogen sind? Dass in der Zeit danach das Volk 40 Jahre lang vom Manna, das vom Himmel gekommen ist, gelebt hat und überlebt hat und nicht an Mangelernährung gestorben ist. Dass aus einem Felsen, wo normalerweise kein Wasser hervorkommt, Wasser hervorkam und das ganze Volk davon gelebt hat. Kann man dem Menschen des 21. Jahrhunderts abverlangen, dass er glauben soll, dass Josua wirksam gesagt hat, Sonne und Mond steht still, und es war so? Das kann man doch heute nicht mehr glauben. Das ist doch einfach nur ein Märchen, oder? Selbst manche Christen würden sagen, naja, also vielleicht müssen wir die alttestamentlichen Wunder wirklich nicht so hochhängen. Also das ist schon etwas sehr fantastisch. Also hört sich nach Spielberg oder so an. Aber was ist dann mit den neutestamentlichen Wundern? Mit Jesu Gang auf dem Meer. Mit der Sache, wo er dem Hauptmann, dem der Petrus mit dem Schwert das Ohr abgehauen hat, das Ohr wieder hingeklebt hat und es nicht wieder abgefallen ist. Die Tatsache, dass er Lazarus auferweckt hat und schlussendlich selber von den Toten auferstanden ist. Also spätestens da hört es doch auf, dass wir einfach nur sagen können, ja gut, vielleicht war das einfach ein bisschen ein Märchen. Da hängt ja alles dran. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Wenn man anfängt, irgendwelche Wunder aus der Bibel rauszustreichen, dann fällt das ganze Gebäude zusammen wie ein Kartenhaus. Das Neue Testament nimmt das Alte ja sehr ernst. Ich habe das beim Schöpfungsbericht versucht deutlich zu machen, wie viel Argumentation auf den Schöpfungsbericht, auf die Schöpfung von Mann und Frau aufgebaut ist. Auch auf das Sieben-Tage-Werk aufgebaut ist. Wir haben auch in anderen Bereichen den deutlichen, klaren Bezug zum Alten Testament. Zum Beispiel die Versorgung mit dem Manna, habe ich schon erwähnt. Oder Jona im Bauch des Fisches. Oder die Zerstörung von Sodom und Gomorra. Oder der König Melchisedek. Oder der Durchzug durchs Rote Meer und Elias Gebet auf dem Berg Karmel und Isaak. Das sind alles Figuren, die nicht nur nice to have sind, wo es schön ist, dass sie in der Bibel drin stehen, diese fantastischen Geschichten, die werden letztendlich finden im Neuen Testament ihre Konterpart, ihre Entsprechung, oder sie werden zitiert, sie werden als Referenz genommen. Zum Beispiel Jesus spricht davon, dass er das Brot ist, das vom Himmel gekommen ist, das Manna. Wenn das Manna im Alten Testament nicht existiert hat, dann wie kann Jesus sich auf eine historische Tatsache berufen? Jesu Tod und Auferstehung als Zeichen des Jona. Er sagt, so wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Bauch der Erde sein. Wenn Jona nicht war, wie kann er dann sagen, es wird genauso sein? Den Menschen von Sodom und Gomorra wird es im Gericht erträglicher gehen als den Zeitgenossen Jesu. Jesus geht davon aus, dass Sodom und Gomorra tatsächlich existiert haben und dass sie tatsächlich von Gott vernichtet worden sind. Jesu Priestertum entspricht dem des Melchisedek. Wir haben ein Buch, was mehr oder weniger fast hauptsächlich von Melchisedek redet, nämlich den Hebräerbrief. Der Melchisedek als historische Person für faktisch erklärt und Jesu Priestertum als einer höheren Ordnung zugehörend dem Priestertum des Melchisedek ebenbürtig stellt bzw. davon ableitet. Wir haben die Tatsache, dass Paulus davon redet, dass schon die Menschen des Alten Testaments getauft worden sind. Sie wurden auf Mose getauft. Und damit ist meint Paulus den Durchzug durchs Rote Meer. Da sind sie durchs Wasser durchgegangen, da sind sie ins Wassergrab hineingegangen und wieder herausgekommen. Das ist die Referenz. Wir haben das Gebet des Elia auf dem Berg Karmel und auch davor wird zitiert in Jakobus' Brief, wo Jakobus sagt, es wird so, Elia war ein Mensch wie du und ich. Und trotzdem, als er gebetet hat, hat es nicht geregnet und als er gebetet hat, hat es wieder geregnet. Wäre Elia keine historische Person, die diese Dinge vollbracht hätte, könnte sich Jakobus nicht darauf beziehen. Und last but not least, Isaak, seine Geburt ist so wunderbar, genauso unmöglich wie die Geburt Jesu. Isaak war der erste Sohn der Verheißung, Jesus ist der letzte Sohn der Verheißung. Insofern sehen wir, dass das Alte Testament vieles von dem mehr oder weniger ankündigt, was dann im Neuen Testament sich ereignet, beziehungsweise es wird im Neuen Testament darauf Bezug genommen. Und insofern können wir nie und nimmer sagen, das Alte Testament, das lassen wir lieber weg, das ist so beschämend, und sagen, Hauptsache wir haben das Neue Testament. Nee, das Neue Testament funktioniert nicht ohne das Alte Testament. Das ist die Bedeutung der Wunder im Alten Testament. Und da ließe sich noch vieles mehr anreihen, was an Wundern passiert ist, die letztendlich wichtig sind für das Neue Testament. Kommen wir also zur nächsten Frage. Was sind Wunder? Was sind Wunder? Und da habe ich drei schöne Definitionen gefunden von Werner Gitt.
Werner Gitt war der Leiter der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Braunschweig, war viel an der STH oder FETA, wie sie damals hieß, zu dessen Füßen ich gesessen bin und ihm gelauscht habe. Und Werner Gitt, der war Wissenschaftler, ja, also hat schon gewusst, wovon er redet, und er sagt, ein Wunder versetzt uns ins Staunen, weil es unerwartet und unberechenbar auftritt und unserer normalen Beobachtung widerspricht. Es widerspricht einer normalen Beobachtung. Dass Jesus mit Petrus auf dem Meer ging oder auf dem See ging, das war erstaunlich. Und unglaublich. Das kommt später. Aber dass Jesus und Petrus zum See Genezareth gegangen sind und etwas genauso Unglaubliches erlebt haben, nämlich, dass Jesus sagt, wirf deine Angel raus, zieh den Fisch raus und dann haben wir unsere Steuer bezahlt. Die ist etwas, was uns in Staunen versetzt, unerwartet ist, unberechenbar und unserer normalen Beobachtung nicht unbedingt entspricht. Dass wenn man an den See geht, einen Fisch rauszieht, dass der dann eine Drachme drin hat. Aber, und das kommt als Einschränkung, es ist nicht unmöglich. Es könnte durchaus sein, dass ein Fisch einfach eine Münze aufschnappt, die aus dem Boot fällt, weil er denkt, das ist irgendwie Futter, und dann verklemmt sich das blöde Ding und dann hat er das halt im Maul. Durchaus möglich. Aber dass die an den See gehen, Angel reinwerfen, den richtigen Fisch rausziehen und da die Drachme drin ist, das in kurzem Moment, das ist ein Wunder. So, zweite Definition, Wunder sind solche Ereignisse in Raum und Zeit, die außerhalb des Rahmens unserer Naturgesetze ablaufen. Und da kommen wir jetzt zum Jesus und Petrus auf dem Wasser. Dass Jesus auf dem Wasser geht und die Naturgesetze ganz offensichtlich außer Kraft setzt, das ist uns allen nachvollziehbar. Das Naturgesetz des Wassers ist, wenn ich reinsteige, je nachdem, wie der Salzgehalt ist, dann kann ich tatsächlich drin schwimmen, aber drauf laufen kann ich nur, wenn es ein Salzsee ist. Also wenn das Wasser völlig verdampft ist und dann nur noch Salz da ist. Im Normalfall, bei normalem Salzgehalt, kann selbst ich nicht auf dem Wasser gehen. Und da der See Genezareth ein durchflossener See war, hat sich da das Salzgehalt nicht massiv verändert. Ist anders beim Toten Meer. Nun, dass aber dieses Wunder nicht ein objektives Wunder war, also ein Wunder mit allgemeingültigem Charakter, wo die Naturgesetze dauerhaft und universell außer Kraft gesetzt worden sind, zeigt die Tatsache, dass Jesus läuft und Petrus säuft. Ja, sobald Petrus sein Glaube nicht mehr auf Jesus gerichtet war, sondern auf die Wellen, ist er abgesoffen. Für ihn in dem Moment waren die Naturgesetze wieder gültig. So, das ist die Dynamik von diesen Wundern, bei denen die Naturgesetze außer Kraft gesetzt sind. Sie haben etwas mit Glauben zu tun. Effektiv. Und kommen wir zur dritten Definition. Wunder sind staunenswert und außergewöhnliche Taten und Geschehnisse, die Gott oder sein Sohn Jesus Christus tut, wobei die Vorgänge meistens außerhalb der naturgesetzlichen Wirksamkeit ablaufen. Ja, es kann beides sein. Es können unerwartete, erstaunliche Dinge sein, die innerhalb der naturgesetzlichen Abläufe sich befinden. Oder außerhalb. Dass, wenn wir einen Bruch haben, irgendwie einen Schienbeinbruch oder so, dass der zusammenheilt, ist Naturgesetz. Dass er schnell zusammenheilt, ist erstaunlich. So, wenn ein Stück Knochen fehlt und das von jetzt auf nachher wieder da ist, das ist ein Wunder. Oder dass, wie bei der Sandra, ein Nierenstein von jetzt auf nachher nicht mehr da ist, das ist außerhalb der Naturgesetze, weil Nierensteine sich eigentlich nie auflösen, die muss man zertrümmern und dann ist es schmerzhaft, wenn man sie dann ausscheiden muss. Im Normalfall passiert es nicht, dass die einfach verschwinden. So, das wäre eine Definition von einem Wunder, was außerhalb der Naturgesetze sich abspielt. Einerseits durchaus möglich, aber sehr unwahrscheinlich bis je nach Größe des Nierensteins völlig unmöglich, dass er natürlicherweise verschwindet. Kommen wir also zu der Frage nach der Mücke und dem Elefanten. Wie ist es nun mit der Mücke und dem Elefanten? Ich skizziere mal die Gedanken, die sich kritische Theologen gemacht haben zum Thema Mücke und Elefant. Ja, das ist so. Könnte es nicht sein, dass das, was wir als Wunderberichte in den Evangelien oder auch an sonstigen Orten erleben, auf Folgendem beruht? Im Zusammenhang mit Glauben, mit Jesus, mit Gott hat jemand etwas erlebt. Er war krank. Und dann auf wundersame Weise ging es ihm auf einmal besser. Und dann erinnert er sich, ja, habe ich nicht da bei der Gelegenheit irgendwie an Jesus gedacht? Oh, dann muss ja Jesus das gemacht haben. Und schon haben wir etwas Besonderes, was jemand erlebt hat, Persönliches, verbunden mit Jesus. Und es wird Jesus zugeschrieben. Nee, da war nicht ich habe etwas gemacht oder die Ärzte haben was gemacht oder meine Ernährungsumstellung hat was gemacht. Nein, das war Jesus. Obwohl Jesus das ja eigentlich gar nicht will. Der will ja gar nicht, dass man ihm Wunder zuschreibt. Und er hat ja auch das Wunder nicht getan. So, das ist die Denke, die ein bisschen hinter der ganzen Geschichte steckt, dass man sagt, ja, die Wunder in der Bibel, das sind eigentlich aufgebauschte Mücken. Versteht ihr? So, die Logik, die Denke dahinter. Aber wie kam es überhaupt dazu, dass die Leute so anfingen zu denken? Es gab eine Zeit, wo man an Wunder geglaubt hat. Und dann kam die Aufklärung, der Rationalismus, der nach rationalen, vernünftigen Erklärungen für alles und jedes die gefordert hat. Nicht zufrieden war, bis etwas reproduzierbar durchgeführt werden konnte. Ja, da sollte der Zufall keine Rolle mehr spielen. Da sollten irgendwelche finsteren Umstände keine Rolle mehr spielen. Da sollte Ursache und Wirkung, das war das eherne Gesetz. Wenn es keine erklärbare Ursache gab, dann wurde die Wirkung in Frage gestellt. Versteht ihr? Und dementsprechend alles, was vielleicht einmal vorkam, ich meine, von dieser Geschichte mit Josua, da heißt es, und Gott hörte davor und danach nie mehr auf einen Menschen, wie er auf Josua gehört hatte. Das war ein singuläres Ereignis. Sowas lässt sich natürlich nicht reproduzieren. Nun, das hat dazu geführt, dass man letztendlich vieles von dem, was man so in den Geschichtsbüchern, in alten Geschichtsbüchern gelesen hat, auch in den Geschichtsbüchern der Bibel, für reinen Mythos gehalten hat. Also für etwas, wo irgendjemand aus einer Mücke einen Elefant gemacht hat, was aber eigentlich eine Mücke war. Bis dass es Leute gab, wie den Heinrich Schliemann, der hat gesagt, ich will doch mal gucken, ob es nicht doch wahr sein könnte. Und dann hat er eine Stadt namens Troja gesucht. Und siehe da, er hat sie 1869 tatsächlich gefunden. Und er hat nicht nur die Stadt gefunden, sondern auch den Schatz des Priamos. Das ist ein altes Bild davon. Besser sieht man den Schatz an seiner Frau, an der Sophie Schliemann, wie sie drapiert war, um das Ding mal zu zeigen, wie es an einem lebendigen Menschen ausgesehen hat. Also da gehört noch einiges mehr dazu. Inzwischen ist der ganze Plunder in Russland, wurde als Beutekunst und so weiter abgeschleift nach dem Zweiten Weltkrieg. Vorher war es in Berlin. Nun, das hat dazu geführt, dass man die historischen Bücher von Homer, der sich mit Troja beschäftigt hat, tatsächlich ernster genommen hat und dann peu à peu immer mehr historische Stätten gefunden hat. Manchmal ist man drüber gestolpert, manchmal ist man tatsächlich, weil man es gesucht hat, hat man es auch gefunden. Hat riesige Bibliotheken gefunden mit Keilschriftdokumenten, wo im Prinzip inzwischen so viel Information vorhanden ist, dass man staunt, wie gebildet die Menschen im Altertum eigentlich waren. Nun, während man den weltlichen historischen Hinweisen gefolgt ist, hat man trotz alledem weiterhin Probleme mit den biblischen Berichten. Die können nicht wahr sein, weil die haben was mit Gott zu tun. Und Gott wird halt nach wie vor ausgeklammert aus dem Leben, ausgeklammert aus der Wissenschaft, ausgeklammert aus der Theologie. Dementsprechend macht man sich's unnötig schwer. Auf alle Fälle ist es so, dass wenn man dann tatsächlich fragen würde, ja, wo sind denn die Stätten, wo all das passiert ist? Wo ist denn die Situation, wo Mose mit dem Volk durchgezogen ist? Wirklich, wo kann es denn wirklich gewesen sein? Und wo könnte der Berg Sinai wirklich gewesen sein? Man sucht ja den Berg Sinai immer auf der Halbinsel Sinai, da wo das Katharinenkloster ist, da soll der Berg Sinai sein. Aber ist das so? Ja, ich habe mal eine Karte hier, die unterschiedlichen Auszugsrouten beinhaltet. Da ist eine orangene. Hier, das ist die klassische Auszugsroute. Hier ist Schilfmeer. Die Israeliten gehen hier runter, ziehen da durch und sind dann auf der Halbinsel Sinai. Die Ägypter ersaufen hier und so weiter. Dann gibt es welche, die sagen, nee, das war es nicht. Die sind hier oben rum am Mittelmeer entlang, so Mittelmeerstrand, sind sie dann halt in Ebbe und Flut irgendwie, haben sich verändert und sind dann dort abgesoffen, die Ägypter. Also eigentlich nicht wirklich was Schlimmes. Und dann sind die Israeliten hier runter zum Berg Sinai. Dann gibt es welche, die sagen, nein, die sind hier durch, da ist ein See, der ist inzwischen trockengelegt, durch den Bau vom Suezkanal. Die sind da durch und da ist das Wasser ziemlich flach. Deshalb konnten die da durchziehen. Das ist die Geschichte mit dem flachen Wasser. Und dann gibt es noch welche, die sagen, nee, alles falsch, die sind hier runter. Und wo sind sie hin? Die sind nicht zu diesem Berg hier, der auch Berg Mose genannt wird, sondern die sind weiter runter. Die sind hier runter bis hierhin. Oder andere sagen, nein, die sind nicht hierhin, die sind hier dann quer durch und dann hierhin. Aber was wichtig ist, die sind nach Arabien. Weil Paulus spricht davon, dass der Berg Sinai in Arabien ist. Habt ihr das schon mal gehört? Im Galaterbrief habt ihr das schon mal gelesen, aber habt gedacht, naja, vielleicht hat der Paulus in Geografie nicht so ganz aufgepasst. Und dementsprechend wird dieser Ort relativ selten wirklich erwähnt. Auf alle Fälle ist so, beim Berg Sinai, beim Katharinenkloster, hat niemand irgendetwas gefunden, was auf die Zeit des Auszugs aus Ägypten in irgendeiner Weise hinweisen könnte. Weder der Berg sieht nach diesem Berg Mose aus, wie er in der Bibel beschrieben wird, noch hat man irgendetwas, nicht das Mindeste an diesem Berg gefunden, was hindeuten würde, dass da jemals 2 Millionen Menschen über längere Zeit kampiert haben. Ja, wenn 2 Millionen Menschen über längere Zeit dort kampieren, dann müsste man eigentlich irgendwas finden, irgendeine Scherbe, irgendwas, was kaputt gegangen ist, was man liegen hat lassen, und dann müsste man das erfinden. Hat man nicht. Deshalb hat man dann gesagt, ja, vielleicht ist die ganze Auszugsgeschichte erstunken und erlogen. Die Frage ist, wenn man nach einem anderen Ort sucht, wird man da fündig. Und das Interessante ist, wie gesagt, das ist eine Überquerungsmöglichkeit, die wären dann hier gezogen und dann hierhin. Der andere ist hier über die Meerenge von Tiran. Da ist das Wasser etwas tiefer. Hier hat es teilweise nur 200, 250 Meter. Also kann man durchaus entlang dieser Inseln, gäbe es eine Möglichkeit vom Weg. Und dann haben Leute, die sich damit befasst haben, diese Route sind sie abgegangen, sind dann hierhin, haben hier unterschiedliche Lokalitäten gefunden. Die 12 Quellen haben sie gefunden und sind schlussendlich zu dem Jebel al-Lawz, zum Berg Sinai, wie sie ihn dann genannt haben, gekommen. Und das Interessante ist, dass man in dieser Location, in der letzten Location, tatsächlich dann Dinge gefunden hat. Zum Beispiel das. Das ist nicht einfach ein Schatten von der Sonne oder so, oder von Wolken, die diese Bergspitze dunkel gefärbt haben, sondern der ist tatsächlich dunkel gefärbt. Warum ist der dunkel gefärbt? Hat jemand eine Antwort? Es heißt, dass Gott im Feuer auf den Berg herabkam. Und dass hinterher wie irgendein Stein geglänzt hat. Und bei entsprechendem Licht ist diese Lokalität da oben tatsächlich, hat ein gewisses Leuchten, was dem etwa entspricht. Dann hat man am Fuß des Berges eine riesige Steinformation gefunden mit eigentlich unbearbeiteten Steinen. Auf diesen Steinen, das könnt ihr jetzt nicht so sehen von da hinten, hat man das gefunden. Stierbilder. Die sehen so aus. Und das erinnert sehr stark an die Darstellung in Ägypten, diese gebeugten und nach innen wieder geformten Hörner. Und da wird angenommen, dass das der Ort sein könnte, wo Mose diesen Altar aufgerichtet hat, das goldene Kalb oben drauf gestellt hat und dann gesagt hat, Aaron, das sind eure Götter, Volk Israel. Es wird gesagt, dass solche Altäre immer mit vielen Darstellungen versehen waren und dann an ein Standbild dann als Symbol für obendrauf gestanden ist. Also das könnte durchaus der Ort sein, wo das goldene Kalb gestanden hat. Dann gibt es diesen Stein in der Ebene, wo das Volk kampiert hat. Und woran erinnert dieser Stein? An die Tafel, ne? Das ist der Fels, wo Gott, also könnte der Fels sein, ich sage es mal so, ich sage es im Konjunktiv, es könnte der Fels sein, wo Gott gesagt hat, schlag zweimal drauf. Und da dann das Wasser hervorgesprudelt ist. Der Fels weist Spuren auf, dass er abgewetzt worden ist von Wasser. Das könnte der Ort sein, wo Wasser geflossen ist. Also es ist ein riesiger Fels, also das ist nicht irgendwie so ein kleines Felschen, sondern das ist ein riesiges Teil, da kann man im Prinzip in den Spalt reintreten. so groß ist der. Muss er ja auch sein, wenn so viel Wasser für 2 Millionen Menschen plus ihre Tiere hervorsprudeln muss. Dann muss da eine ordentliche Wasserversorgung hervorgekommen sein, damit die nicht verdursten. Nun, dann hat man hier diese Steine gefunden. Die sehen einander ziemlich ähnlich alle. Und es heißt, dass Mose und das Volk Gedenksteine aufgerichtet haben. Und es könnte durchaus sein, dass diese Steine hier diese Gedenksteine darstellen. Ich sage immer, es könnte. Ich will jetzt nicht sagen, das ist hundertprozentig der Ort, aber er hat sehr viele Dinge, wo man denkt, die passen eigentlich zu der Geschichte. Leider wurden in dieser Gegend keine archäologischen Ausgrabungen gemacht, also im Sinne von wirklich professionellen Ausgraben und Sichtung und Bewertung und so weiter. Das waren im Prinzip alles Laienarchäologen, die es gemacht haben. Teilweise waren es Mitarbeiter ausländischer Firmen, die halt die Freiheit hatten, als solche im Land zu reisen, aber sonst kommt man eigentlich gar nicht ins Land rein. Und die es versucht haben, einfach so mal den Golf von Aqaba da mal anzulanden und dahin zu gehen, die wurden teilweise dann eben auch einkassiert, saßen erstmal im Gefängnis. Insofern fehlt da jetzt, sag mal so, die wissenschaftliche Beglaubigung, dass es tatsächlich so ist. Die Frage ist, ob die Wissenschaftler zu 100% belegen könnten, dass es so ist. Warum erzähle ich euch diese Geschichte? Warum erzähle ich euch, langweile ich euch mit diesen Bildern? Die Auszugsgeschichte aus Ägypten ist letztendlich das große alttestamentliche Bibliodrama über unsere geistliche Reise. Und das Neue Testament nimmt die ganze Auszugsgeschichte als Illustration dafür, dass wir, jeder von uns, sein Ägypten hatte, in Ägypten gefangen war, in Ägypten der Herrschaft der Sünde dienen musste und Gott ihn herausgeführt hat und ins neue Land geführt hat und uns jetzt ein neues Land geben will und wir das in Besitz nehmen sollen. Deshalb ist es ja eine Frage, hat es wirklich stattgefunden oder hat es nicht stattgefunden? Wenn dieser Auszug tatsächlich stattgefunden hat mit all den Umständen, dann ist es eine dramatische Anschauung für das, was eigentlich in unserem Leben inwendig passiert. Und deshalb ist es nicht unwesentlich, nicht belanglos, ob wir glauben, dass diese Geschichte wahr ist, jetzt abgesehen von der Glaubwürdigkeit der Bibel an sich, sondern es hat auch theologischen, geistlichen Gehalt, den wir da eben mitnehmen. Kommen wir zu dem vierten Punkt, Nicht-Reduzierbarkeit. Jetzt geht es wieder schneller. Das war der größte Junk. Bei den schon diskutierten Wundern, dem Durchzug durchs Rote Meer, gibt es keine Möglichkeit, den zu reduzieren. Also entweder sind durchs Meer durchgezogen oder nicht. Und entweder sind wirklich durch ein Meer durchgezogen oder nicht. Ich habe es ja schon gesagt, wenn sie nicht durch ein Meer durchgezogen sind, dann ist die ägyptische Armee ersoffen. Also das hängt ja miteinander zusammen. Aber wer das noch weniger plausibel denkt, ist nicht so ganz plausibel. Ein anderes Wunder, was diese Nicht-Reduzierbarkeit auch hat, ist das Wunder der Auferweckung des Lazarus. Da sind sich alle einig, der stinkt schon. Das heißt, wenn jemand stinkt, dann ist er am Verwesen. Wenn er verwest, dann hat der Körper sämtliche Funktionen, sämtliche Organe haben Shutdown gemacht. Der ist mausetot. Und Jesus sagt, Lazarus ist tot. Die haben gedacht, ja, Lazarus schläft. Nein, Lazarus ist tot und ich bin froh um euretwillen. Und für uns alle ist er froh. Das ist ein nicht reduzierbares Wunder. Da kann man nicht sagen, ja, Lazarus war halbtot oder der hat ein Nahtoderlebnis gehabt. So wie bei uns heute, wenn wir im gut gekühlten Raum mit allen Sachen versorgt, angestöpselt ist und die Organe am Laufen hält, dann kann man durchaus im Koma liegen und das über längere Zeit und dann zurückkehren und das Leben geht weiter. Lazarus, das war no. Der konnte nicht einfach so. Es sei denn, es ist ein Wunder passiert, dass ein stinkender Kadaver von einem Moment auf den anderen lebendig geworden ist. Und zwar so lebendig, dass seine zerfallenen und zerfallenden Zellen völlig neu waren und er ungehindert, ohne irgendwelche Einschränkung leben konnte, sich bewegen konnte, rauskommen konnte und auf die Stimme Jesu hören konnte und reagieren konnte. Dieses Wunder lässt sich nicht irgendwie reduzieren. Deshalb war dieses Wunder mit eines der Wunder, was die Juden der damaligen Zeit am meisten geärgert hat. Ja, über die Heilungswunder und so, das war noch ein bisschen Lepra oder so, dass sich das mal ein wenig ändert, kann ja sein, oder dass einer mal, der schlecht gesehen hat, jetzt besser sieht, kann ja sein. Aber einer, der tot war, nachweislich tot und lebendig geworden ist, das war das Riesenärgernis. Deshalb ging ja das Gerücht, dass es Jesus und Lazarus umbringen wollten, um den Täter und das Opfer gleichermaßen im Wüstensand zu begraben und vergessen zu lassen. Ähnliche Geschichte ist Jesu Walk on Water. Entweder man läuft auf Wasser oder man ersäuft im Wasser. Da gibt es nicht ein Zwischendrin. Die Speisung der 5000 ist eigentlich auch so eine Geschichte, weil die Nebenbedingungen sind, da am Ende 5 Brote, 2 Fische ernähren 5000 Menschen. Am Ende ist mehr übrig, als am Anfang da war. So, das kannst in keiner Weise irgendwie kannst anfangen zu schnibbeln. Ja, vielleicht waren es nur 500. Ja, 500 werden von 5 Broten und 2 Fischen auch nicht satt. Ja, vielleicht waren es nur 50. Wie viel sind wir hier? Wir sind vielleicht ein bisschen mehr wie 50. Leg mal da 5 Brote von diesen Fladenbroten und 2 Fischchen hin. Da wird keiner satt, geschweige denn, es bleibt was übrig. Und bei 5 kräht kein Hahn danach. Da ist nämlich nichts Spezielles. Deshalb würde ich sagen, auch dieses Wunder ist nicht reduzierbar. Es ist nicht natürlich erklärbar. Kommen wir zu der Frage der neutestamentlichen Sicht. Die neutestamentliche Sicht ist folgende. Sind Wunder für uns noch relevant? Außerhalb den Wundern, von denen wir jetzt gesagt haben, sie sind relevant. Ja, sie sind auf alle Fälle relevant. Sie waren relevant als Zeichen der Autorität der Apostel. In Hebräer 2:3-4 heißt es, wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Rettung missachten? Sie ist ja, nachdem sie ihren Anfang damit genommen hat, dass sie durch den Herrn verkündigt wurde, uns gegenüber von denen bestätigt worden, die es gehört haben. Wobei Gott zugleich Zeugnis gab durch Zeichen und Wunder und mancherlei Machttaten und Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Hier heißt es, dass Gott durch die mitfolgenden Zeichen, so wie es im Markus-Schluss heißt, das Evangelium beglaubigt hat. Das Evangelium, was die Apostel verkündigt haben. Könnte man natürlich sagen, okay, das waren die Apostel. 2. Korinther 12:12 heißt es, die Zeichen der Apostel sind ja unter euch vollbracht worden, in allem Ausharren, in Zeichen und Wundern und Machttaten. Okay, dann hat es sich auf die Zeit der Apostel begrenzt. Oder? Könnte man ja sagen. Also brauchen wir heute keine Zeichen und Wunder mehr. Gehen wir weiter. Paulus sagt in 1. Korinther 12:7-11, jedem aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber Wunderwirkung. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und teilt jedem besonders aus, wie er will. Und erstaunlicherweise, ein paar Verse weiter, wo Paulus nochmal im Prinzip die Gemeindedienste, also die Dienstgaben nennt, in Kurzform, in 1. Korinther 12:28 heißt es, und die einen hat Gott in der Gemeinde eingesetzt, erstens als Apostel. Das erinnert uns an Epheser 4. Zweitens, andere als Propheten. Drittens, als Lehrer. Sodann Wunderkräfte. Sodann Gnadengaben der Heilung, Hilfeleistung, Leitungen und Arten von Sprachen. In dieser Geschichte wird deutlich, und wir wissen auch von Paulus im Epheserbrief, dass letztendlich Apostel, Hirten, Lehrer, Propheten, Evangelisten ja eigentlich gedacht sind auch für heute. Also sind all die anderen Sachen auch gedacht für heute. Denn warum? Gottes Wort muss ja auch heute beglaubigt werden. Natürlich haben wir es in der Bibel. Natürlich kann der Heilige Geist die Bibel gebrauchen. Aber wenn der Heilige Geist es nicht bekräftigt, nicht bestätigt, nicht bezeugt, dass es wahr ist, dann tut es dem Einzelnen überhaupt nichts. Dann ist es einfach nur Literatur. Für den einen mehr oder weniger gute und für den anderen billige. Wie auch immer. Wenn Gottes Geist es nicht bestätigt, wenn Gottes Kraft es nicht bestätigt, was da drin steht, dann bringt es überhaupt nichts. Also brauchen wir im Prinzip diese Bestätigung. Nun könnte man sagen, ja, aber dann sind wir ja alle abhängig von Zeichen und Wundern. Dann sind wir wundersüchtig, wundergläubig. Wir brauchen es dann offensichtlich. So what? Was ist falsch daran, wenn ich Umgang mit meinem lebendigen Gott, mit meinem lebendigen Herrn haben will? Was ist falsch daran, wenn ich ihn ernst nehme, wenn er sagt, bevor Sie zu mir rufen, will ich Sie hören? Bittet, so wird euch gegeben. Was ist falsch daran, das für sich in Anspruch zu nehmen und zu sagen, jawohl, ich will das erleben? Andere würden sagen, ja, aber sind nicht für die Endzeit Zeichen und Wunder verheißen als Instrumente satanischer Verführung? Müssen wir uns vor Zeichen und Wundern nicht besonders in Acht nehmen? Vor denen, die ihre Autorität mit Zeichen und Wunder quasi unterstreichen wollen und damit die Leute dann verführen. Ja, das ist durchaus verheißen. Ja, und es ist auch schon passiert. Ja, und es wird immer wieder passieren. So what? Was machen wir damit? Heute ist dieses Wort schon genannt worden. Wir kommen nicht herum, alles zu prüfen, was passiert. Wir kommen nicht darum herum zu prüfen, was sind denn die Früchte der Wunder? Was passiert denn mit dem, was da passiert ist? Was wird denn daraus gemacht? Wozu führt es? Und da kommen wir, jetzt sind wir ziemlich auf den letzten 50 Meter vor der Zielgerade. Es ist die Frage, sind die Früchte gut oder sind sie schlecht? Ziehen sie uns weg in eine falsche Richtung? Ziehen sie uns weg vom Wort Gottes? Ziehen sie uns weg von Jesus und seiner freien Gnade? Und ziehen sie uns hin zur Gesetzlichkeit? Wenn du diesen Trick anwendest, dann funktioniert das so. Wenn du das machst, dann funktioniert das so. Das ist Magie. Das ist Magie, aber es ist nicht biblischer Glaube. Ich sage es mal, wie es ist. Da wird dann Gott zum Kaugummiautomaten oder Zigarettenautomaten. Ich will Marlboro. Stecke ich da Geld rein und drücke die Taste, dann kommt Marlboro. Stecke ich Geld rein, mein Gebet, und drücke die Taste, dann kriege ich Gauloise. Oder was auch immer. Das ist nicht biblischer Glaube. Es führt zu Gesetzlichkeit, führt es zu Menschenverherrlichung. Hey, guck mal, was ich. Boah, ich komme und bringe Wunder und Zeichen. Wo ich immer ich hinkomme, passiert etwas. Ist das das, was die Bibel lehrt? So Gott will und wir leben, werden wir sowohl dies und das tun. Und wenn Gott Gnade gibt, dann wird er auch sein Wort bestätigen. Es kann eben bis in Esoterik reinführen, das habe ich ja schon gesagt, dieses magische Verständnis. Und es hat einen esoterischen Touch. sodass am Ende Jesus nicht mehr genug ist. Die Beziehung zu Jesus ist nicht mehr genug. Das, was ich aus der Beziehung mit Jesus und dem Heiligen Geist erlebe, das ist nicht mehr genug. Ich brauche noch mehr. Da muss noch irgendwo muss noch was sein, was ich noch anzapfen kann. Und wenn das der Fall ist, wo sind wir dann hingekommen? Man braucht zusätzlich zu Jesus noch etwas oder noch jemanden. Die Bibel als Quelle der Wahrheit reicht nicht mehr aus, sondern man muss noch zusätzliches Wissen haben. Man muss an Orte gehen, an Wallfahrtsorte. Ja, da wurde jemand geheilt an dem Ort und da wird ja auch die und die Figur verehrt. Ja, die Figur, natürlich im Zusammenhang mit Jesus, selbstverständlich, wir wollen Jesus nicht ausklammern, aber dort im Zusammenhang mit dieser Figur und an diesem Ort, dort ist es, wo ich Heilung empfangen kann. Ich kann es nicht anders sagen, das sind satanische Zeichen und Wunder, die uns weg vom Zentrum von Jesus führen. Aber führen sie uns dazu, dass wir mehr über Gott und sein Handeln staunen. Führen sie uns dazu, dass wir dem uns verkündigten Evangelium mehr glauben. Führen sie uns dazu, dass wir zu ernsthafteren Nachfolgern und Anbetern Jesu werden. Und führen sie uns dazu, dass wir dabei Gott wirklich und ihm allein die Ehre geben für das, was passiert ist, dann sind es biblische Wunder, gottgewirkte Wunder. Hast du schon mal ein Wunder erlebt? Nach der Definition gibt es diese dritte Definition, etwas, was überraschend, erstaunlich, vielleicht teilweise auch aus dem Rahmen des Möglichen, naturwissenschaftlich Möglichen, passiert ist. Brauchst du ein Wunder? Brauchst du jetzt ein Wunder? Wenn ja, welches? Was willst du von Gott? Was willst du, dass er dir tun soll? Und warum? Und wozu wird es dich führen? Wird es dich dazu führen, dass du mehr über Gott und sein Handeln staust? Wird es dich dazu führen, dass du dem verkündigten Evangelium mehr glauben wirst? Wirst du es dich dazu führen, dass du ein ernsthafterer Nachfolger und Anbeter Jesu werden wirst? Dass du Gott wirklich Ehre geben wirst und ihm allein? Wenn du das dir bewusst bist, dann bitte um dein Wunder. Und vielleicht gibt dir Gott das Wunder, was du brauchst. Aber lass es mich zum Schluss sagen. Jetzt kommen wir wirklich zum Schluss. Das größte Wunder, was es gibt, sind nicht diese Wunder, die ich genannt habe, so gigantisch sie sind. Das größte Wunder, was es gibt, ist, dass wenn ein Mensch gerettet wird. Als Jesus sagt, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt, da sagen die Jünger, wer kann dann gerettet werden? Wer kann dann gerettet werden? Denn sie haben gewusst und erkannt, dass eigentlich jeder in sich auf seine Art und Weise reich ist, wenn er sein altes Leben nicht loslassen will. Jeder von uns hat genügend zu verlieren. Deshalb sagt Jesus, wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es gewinnen. Jeder von uns hat genügend zu verlieren. Jeder von uns ist genügend reich, um etwas geben zu können. Und Jesus sagt dann Folgendes, bei Menschen ist dies unmöglich. Es ist unmöglich, dass wir menschlich gesehen gerettet werden können. Es gibt keine normale Erklärung dafür, dass du gerettet bist. Allein Gott hat dich errettet. Allein Gott ist in der Lage, dich zu retten. Allein Gott ist in der Lage, deinen Nachbarn, deine Freunde, deine Bekannten, deine Familie, deine Kinder, deine Eltern zu retten. Das ist das größte Wunder. Und wenn man lange genug für seine Verwandten oder für die gebetet hat, die immer noch nicht errettet sind, dann weiß man, wie groß das Wunder eigentlich ist. Und man nichts letztendlich selber machen kann. Deshalb brauchen wir heute immer noch Wunder. Amen.